Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu Matthäus Kapitel 9. Wir lesen sonntagmorgens Vers für Vers durch das Matthäusevangelium und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Matthäus offenbart uns Jesus als den im Alten Testament verheißenen Messias, den Retter. Und er hat uns Begebenheiten geschildert, die bezeugen, dass Jesus der Messias ist. In Johannes 5, Vers 36 sagt Jesus, ich habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Also Johannes der Täufer hat ihn bezeugt, hat gesagt, Leute, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Und Jesus sagt, ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, nämlich die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende. Die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Johannes 14 hat Jesus gesagt, der Vater in mir tut die Werke durch mich. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Also diese übernatürlichen Werke, das waren Werke, die das Alte Testament über den Messias verheißen hat. In Matthäus 11 haben wir die Begebenheit, wo Jünger von Johannes dem Täufer zu ihm kommen und ihn fragen, bist du der Kommende? Spricht der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. In Lukas 4, Vers 18, da ist Jesus in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth und er liest dort aus Jesaja Kapitel 61 vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und dann hat Jesus gesagt, heute ist es vor euren Ohren erfüllt. Und so die Werke Jesu. Die letzten Wochen hat Johannes uns einen Überblick über diese Werke Jesu gegeben. Und die geben uns einen Einblick in das, wer Jesus ist. Wir haben gesehen, Jesus hat Vollmacht über Krankheiten. Jesus hat Vollmacht über geistliche Mächte. Jesus hat Vollmacht über Naturgewalten. Er hat den Aussätzigen gereinigt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat den Wind und die Wellen gestillt mit seinem Wort. Und das ist wunderbar. Und ich meine, wir können dankbar dafür sein, dass Jesus geheilt hat, wunderbare, übernatürliche Dinge getan hat. Das war begeisternd. Und er tut das immer noch heute. Aber wenn wir hängen bleiben an den Wundern, dann haben wir die Botschaft nicht verstanden. Dann sind wir so wie ein Hund, der den Finger des Herrchens ansieht und eingenommen ist, aber der Finger, der zeigt auf die Wurst hin. Und der Hund schlägt den Finger ab, oh, Finger, toll, Herrchen. Aber der Finger will ihn eigentlich hinweisen auf die Wurst, das, was noch viel besser ist, das, was noch viel größer ist. Und so sind die Wunder Jesu, die Zeichen, die Jesu getan hat, also die Wunder sind eben Zeichen, so wie Hinweisschilder, Wegweisschilder, die existieren nicht um ihrer selbst willen. Als wir auf unserer Männerfreizeit unterwegs waren, den richtigen Weg gesucht haben, da haben wir auch Wegweisschilder gesehen. Und wir haben uns gefreut, diese Schilder zu sehen, aber nicht um des Schilder selbst willen. Wir haben nicht gesagt, oh, was für ein tolles Schild, hast du schon das Schild gesehen? Wow. Lass uns bei dem Schild bleiben. Nein, wir hatten ein Ziel und das Schild hat uns das Ziel gezeigt. Und so ist es mit den Wundern von Jesus. Es sind Zeichen. Sie weisen darauf hin, wer Jesus ist. Auf das Allernötigste eigentlich, die nötigste Heilung, die nötigste Befreiung, die wir brauchen. Und in unserer heutigen Begebenheit wird Jesus das Zeichen, den Finger und die Wurst verbinden, sozusagen. Es ist eine wichtige Begebenheit. Hier werden ganz wichtige Fragen gestellt in diesem Abschnitt. Genauso wie die Jünger letztes Mal gefragt haben, wer ist es oder was ist es für einer, dass sogar der Wind und die Wellen ihm gehorchen? Also es gibt uns eine wichtige Erkenntnis, wer Jesus ist und wozu Jesus gekommen ist. Und ehrliche Sucher, wie zum Beispiel der Nikodemus, die sind nicht nur an den äußeren Zeichen, nicht nur an den Wundern hängen geblieben, wie die Volksmenge, haben sich über Wunder gefreut, sondern die haben Schlüsse gezogen aus diesen Wundern für ihr Leben. Sie haben reagiert auf diese Offenbarung, auf dieses Zeichen. Und Nikodemus, wissen wir, ist zu Jesus gekommen in Johannes 3 und hat gesagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, das hat dein Gott mit ihm. Und dann hat Jesus ihm tiefere Einsicht gegeben, wozu er gekommen ist. Und diese selbe Einsicht wird uns die heutige Begebenheit auch lehren. Jesus hat gesagt, wer ihn sucht, wer ihn ehrlich sucht, der wird ihn finden. Also lasst uns diese Geschichte ansehen. Ich meine, es ist in sich eine wunderbare Begebenheit. Versetzt euch rein. Müssen wir immer tun, wenn wir so Geschichten lesen, dass wir uns hineinversetzen. Nachdem Jesus die Besessenen von ihren okkulten Sklaventreibern befreit hat, lesen wir jetzt hier in Kapitel 9, Vers 1. Und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Seine eigene Stadt, das war Kapernaum. Kapernaum, wir haben letztes Mal ein Foto gesehen von den Ausgrabungen dort. Kapernaum war das Hauptquartier von Jesus in Galiläa. In Markus 2, Vers 1, in der Parallelstelle lesen wir, es wurde bekannt, dass er im Haus sei. Welches Haus? Wahrscheinlich das Haus von Petrus, bei dem Jesus gewohnt hat in Kapernaum. Habe euch da auch ein Foto gezeigt von den Grundmauern letztens. Und da steht auch in Markus, es versammelten sich so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort, also Jesus lehrte die Menschen, die da zu ihm gekommen sind. Lukas 5, die andere Parallelstelle, sagt uns, dass auch Vertreter der Pharisäer und der Schriftgelehrten da waren. Schriftgelehrten waren die Theologen damals. Die waren da, um Jesus abzuchecken. Sogar einige aus der Hauptstadt Jerusalem. Also von ganz oben, die geistliche Obrigkeit. Und versetzt euch da jetzt rein in diese Situation. Das ist ein Haus, das ist gerammelt voll. Andrang bis auf die Straße rauf. Da ist Gedränge, schlechte Luft, dicke Luft auch, Anspannung, weil die religiösen Leiter da sitzen. Die Inquisition, können wir sagen, sitzt da. Und Jesus hat die Leute gelehrt. Und die Leute wussten, diese Schriftgelehrten, die haben jedes Wort von Jesus hier auf ihre Goldwaage gelegt. Also eine spannende Versammlung, eine angespannte Versammlung auch. Und alle versuchen mitzukriegen, was Jesus sagt. Und immer mehr Leute drängen nach. Und dann lesen wir im Vers 2 und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung, die der Matthäus uns hier gibt. Markus und Lukas erzählen uns diese Geschichte. Wer sind Sie? Sie sind vier Freunde oder vier Verwandte vielleicht von diesem gelähmten Mann. Und Sie wollen ihn auf seinem Bett oder auf einer Trage zu Jesus tragen, aber Sie kommen nicht durch. Wahrscheinlich kommen Sie nicht mal durch die Tür wegen dem ganzen Gedränge, das da ist. Aber die lassen sich nicht abwimmeln, die lassen sich nicht entmutigen. Die sind kreativ Und was machen sie? Sie tragen ihren Freund auf diesem Bett auf das Dach hinauf. Mach mal das Bild rein. So ähnlich haben die Häuser damals ausgesehen. Also die hatten Flachdächer und außen eine Treppe hoch und oben das Dach war noch so eine Art erweitertes Wohnzimmer oder sie haben irgendwelche Früchte getrocknet. Vielleicht war die Wäscheleine da oben, der Wäscheständer und so weiter. Also war ganz üblich, wahrscheinlich mit Holzbalken gedeckt und Stroh und Lehm, dieses Dach. Und diese Leute tragen jetzt ihren gelähmten Freund da nach oben und sie beginnen dieses Dach abzudecken. Sie graben durch dieses Dach durch, an der Stelle, wo Jesus ist, über Jesus, und sie lassen ihren gelähmten Freund auf seinem Bett direkt vor Jesus durch das Dach hinunter. Und ich frage mich, wie sie das getan haben, ob sie ihn vielleicht so festgeschnallt haben und ihn so aufrecht runtergelassen haben auf seinem Bett. Da muss man das Loch nicht so groß machen. Oder ob sie das ganze Dach abgedeckt haben und ihn dann flach runtergelassen haben. Aber was denkt ihr, war das eine anstrengende Aktion für diese vier Männer? Sicher, oder? War mühsam. Wir wissen nicht, wie weit sie ihn getragen haben zu Jesus hin. Wir wissen nicht, wie schwer dieser Mann war. Mich erinnert die Geschichte immer an die Frau Messerosch. Das war eine Frau, die wir während unserem Zivildienst, ich habe beim Roten Kreuz Zivildienst gemacht, und die mussten wir immer abholen und zur Dialyse fahren. Das war so eine 100-Kilo-Frau, die im dritten so zweieinhalb Stockwerk gelebt hat, ohne Aufzug, ganz enge Treppe. Und das war immer so, wenn da der Funkspruch kam, okay, Wagen so und so, holt Frau Messerosch von da ab. Da haben wir schon gedacht, oh Mann, Arschkarte gezogen. Ne? Die Zivis durften da immer. Und wir mussten die dann immer mit diesem Sessel runterschleppen. Das war eine Tortur. Und die haben ihren Freund hier aufs Dach hochgetragen. Die haben durchgegraben, das war anstrengend. Was sagt uns das über diese vier Freunde? Das sagt uns was, oder? Was waren das für Leute? Das waren echte Freunde, ja? Die haben ihren Freund oder ihren Verwandten geliebt, die waren treu, die waren hingegeben, aufopfernd, voll Glauben. Jesus wird ihren Glauben gleich loben. Hättest du nicht auch gern solche Freunde? Bessere Frage für uns ist natürlich, bist du so ein Freund? Oder für wen konkret kannst du so ein Freund sein? Hätte dieser Gelähmte ohne die Hilfe seiner Freunde zu Jesus kommen können? Nee, oder? Keine Chance. Die meisten Menschen brauchen Hilfe, um zu Jesus zu kommen. Also wen kannst du zu Jesus bringen? Und wie wirst du es tun? Erstmal beten für ihn oder sie. Vielleicht einladen, mit in den Gottesdienst zu kommen. Dein Zeugnis erzählen, was Gott in deinem Leben tut. Das Evangelium weitererzählen. Vielleicht ein Traktat weitergeben, ein Buch. Vielleicht einfach sagen, hey, darf ich für dich beten? Es gibt so viele Wege. Diese Zeitungen austragen in jeden Haushalt. Nächste Woche. Hey, ist ein Vorrecht. Wir haben die Freiheit, nicht wie letzte Woche haben wir über die verfolgten Geschwister nachgedacht, die diese Freiheit nicht haben. Wir dürfen das Wertvollste, was wir haben, das Evangelium von Jesus in jeden Haushalt tragen. Ich hoffe, du bist dabei. Letztes Mal waren wir 12 Leute, wäre super, wenn wir 20 wären, dann kriegen wir es fertig. Aber es ist doch mühsam, es ist doch eine Arbeit. Ja, genau, das ist der Punkt hier. Ne? Da bist du gewillt, Opfer zu bringen, deine Bequemlichkeit, deinen Schweinehund zu überwinden, damit andere Jesus finden können, wie diese vier Freunde. Irgendjemand hat es für dich getan und Gott will dich gebrauchen. Okay, versetzt euch jetzt in diese Zuhörer, die in dem Haus sind, die Jesus zuhören, die gedrängt vor Jesus sitzen oder stehen, gebannt auf ihn lauschen. Und dann plötzlich hören die Stimmen und irgend so ein Getrampel oben am Dach und Geklopfe und Gescharre und dann fällt der Putz von der Decke und es staubt und irgendwann Licht von oben und ein Loch, ein größeres Loch und Gesichter, die hinunterschauen und dann irgendwann kommt dieser Gelähmte durch das Dach an Seilen heruntergelassen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er gelegen ist oder ob sie ihn vielleicht aufrecht angeschnallt haben, so, oh! Du sitzt da, was denkst du? Was geht bei dir ab? Was denkt Petrus über die, die gerade sein Haus kaputt machen? Hey! Was denkt Jesus? Hat Jesus gelächelt? Hat er geschmunzelt? Ich glaube, wenn wir dort gewesen wären, hätten wir einen starken Kontrast gesehen zwischen uns wahrscheinlich und den Menschen, die dort waren, und Jesus. Und das ist oft so, oder? Jesus hat sich gefreut, glaube ich, über diese Menschen, über ihr Herz, den Glauben dieser Männer. Wir lesen weiter im Vers 2, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Bemerkt hier erstmal diese liebevolle, sanfte Sprache von Jesus. Wir wissen nicht, wie der Gelähmte drauf war. War er verbittert? War er hart? War er depressiv? Wir wissen nicht, war die Lähmung vielleicht sogar eine Folge von seiner Sünde? Dass er ein unmoralisches Leben gelebt hat, sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen hat oder bei irgendeinem Streit gelähmt wurde? Vielleicht ja, vielleicht nein, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, was die Allgemeinheit gedacht hat, was die Anwesenden da gedacht haben über diesen Gelähmten. Die Leute haben damals gedacht, das muss Gottes Gericht sein für eine ganz schlimme Sünde, die der begangen hat. So haben die Leute damals getickt. Wahrscheinlich war das ein Mensch, der mit Verdächtigungen überhäuft worden ist, mit Verdammnis, mit Anschuldigungen. Ja, du bist selbst schuld, du dreckiger Sünder, sonst wärst du nicht gelähmt. Wie reagieren wir auf Leute, die gelähmt sind? Vielleicht können wir sagen, behindert sind in ihrem Sozialverhalten. Die depressiv sind vielleicht, die faul im Bett liegen oder betrunken auf der Bahnhofsbank. Wer sind wir in dieser Versammlung von Menschen da? Sind wir die Pharisäer? Oder sind wir die Freunde? Wo bist du in diesem Bild? Haben wir dieses barmherzige Herz von Jesus? Jesus weiß, warum dieser Mensch so geworden ist. Er sieht, was die Sünde ihn gekostet hat. Sein verletztes Herz, warum er so ist, wie er ist. Und Jesus entschuldigt Sünde nie. Er entschuldigt auch Faulheit oder Egoismus nie. Er redet es auch nicht klein. Aber ich mag seine Barmherzigkeit. Und ich mag seine Sanftheit diesem Menschen gegenüber. Jesus war immer so, denkt an die Ehebrecherin. Zu der er gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber geh hin, sündige nicht mehr. Oder ich denke an seine Mörder, für die Jesus gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Ich mag das, so sanft, so liebevoll, so vergebend, so ermutigend. Ich liebe Jesus. Vielleicht würden wir das mehr erleben, wie Menschen heil werden, wenn wir Jesus mehr durch uns solche Worte sprechen ließen. Und das will er tun, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und uns dafür entscheiden. Wenn wir mehr sein Herz haben und weniger das Herz der Pharisäer. Sei guten Mutes, Schatz. Ich vergeb dir. Ich liebe dich. Trotz deiner Sünde, trotz deinem Versagen, trotz deinem Behindertsein, sind alle mehr oder weniger behindert, gell? Wie wird sich das auswirken? Was wird es in deinem Ehepartner oder in deinen Kindern, in dem Penner, in dem Ausländer bewirken, wenn du ihm so gegenübertrittst, im Namen Jesu, als sein Repräsentant? Ich glaube, der Gelähmte, der war berührt von Jesu Worten. Hat seine tiefste Not getroffen. Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Was denkt ihr, war das das, was die vier Freunde hören wollten, die ihn zu Jesus gebracht haben? Waren die irritiert? Ah, wir haben so viel Anstrengung auf uns genommen, um ihn zu Jesus zu bringen. Jesus, wir wollen Wunder sehen, nicht nur liebe Worte. Vielleicht haben sie da oben durchgeguckt durch das Dach und haben gesagt, Herr, die Beine, die Wirbelsäule, nicht die Sünden. Sie haben es nicht verstanden. Aber was denkt ihr, hat der Gelähmte gedacht? War der auch enttäuscht? Ich meine, der wusste nicht, dass noch mehr kommt. Hat er übereingestimmt mit seinen Freunden da oben, denkt ihr? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Gelähmte hat gesagt, ja, die Sünden. Das ist meine tiefste Not. Das ist meine größte Behinderung. Ich brauche Vergebung. Jesus ist hier mitten unter uns, wie vor 2000 Jahren, mit derselben Liebe, mit derselben Vollmacht. Was denkst du gerade? Warum bist du hier? Tradition, zur Unterhaltung, zur Gemeinschaft mit Menschen, weil du Wunder erleben willst, Heilung, Leib und Seele, für ein gutes Gefühl oder Frieden oder Trost, ist alles gut. Aber das Wichtigste, das Dringendste, was Jesus für dich tun will, ist, er will dir deine Schuld abnehmen, deine ganze Lebensschuld. Dafür ist er gekommen, zuallererst, um dich zu versöhnen mit Gott. Und vorher wirst du nicht heil sein, egal wie gut es dir emotional oder körperlich geht. Ich meine, was bringt es dir, wenn du körperlich geheilt wirst und damit in die Hölle gehst, geistig vor die Hunde gehst, verloren gehst, ewig getrennt von Gott, ewig entfremdet von dem Sinn deiner Existenz, von dem Ursprung, von dem Leben. Jesus hat gesagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? Seht ihr, unsere größte Not ist, dass wir von Natur aus auf uns selbst gestellt getrennt sind von unserem Schöpfer. Wegen unserer Schuld, wegen all dieser Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit und schlechten Gedanken und schlechten Worten und schlechten Taten, die unser Leben ausmachen, die so viel zerstören. In unserer eigenen Seele, in unseren Beziehungen, zuallererst unsere Beziehung mit dem heiligen Gott, unserem heiligen, perfekten Schöpfer. Und wir alle Menschen sind beladen mit Schuld. Und nicht nur ein bisschen. Wir sind Schwerverbrecher eigentlich vor dem Heiligen Gott, leg mal die 10 Gebote auf dein Leben an, so wie Jesus sie ausgelegt hat. Ja, wenn du einer Frau nur lüstern hinterher guckst, hast du die Ehe gebrochen. Oh, oh. Wenn du Hass hast in deinem Herzen, dann bist du schon ein Mörder geworden. Wer die Gelegenheit hat, was Gutes zu tun und er tut es nicht, hat schon gesündigt. Leg mal den Maßstab an dein Leben. Wir sind Schwerverbrecher vor dem heiligen Gott. Römer 3,23 sagt uns, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Trennt uns von ihm, denn er ist das Leben in Person. Deswegen ist es Tod, getrennt von ihm zu sein. Und dafür ist Jesus gekommen, um dieses Problem zu lösen. Nicht es wegzudiskutieren, nicht irgendwie unsere Schuld klein zu reden, sondern um sie aus der Welt zu schaffen. In der Person Jesu ist Gott Mensch geworden und er hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, das du und ich nicht leben können. Und dann ist er der Sündenlose, er das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer gesagt hat, an dein Kreuz gegangen, hat freiwillig deinen Platz eingenommen, den Platz des Verbrechers an deinem Kreuz, das du verdient hast eigentlich. Und er hat die Strafe für deine Schuld auf sich geladen und er hat sie so gesühnt und alle deine Schulden beglichen, dich befreit davon. Er ist auferstanden und er bietet dir im Austausch für deine Sünden seine Sündlosigkeit an. Sein Leben, sein perfektes Leben im Tausch gegen dein versautes Leben. Er bietet dir an, dass du bekleidet werden kannst mit seiner Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel. In Jesus, wenn du durch Glauben verbunden bist mit Jesus, bist du vor Gott wie Jesus, sündenlos vor dem Vater. Versöhnt, wieder vereint mit dem Vater, geistlich wieder zu Hause. Und Gott, der Vater, kann dich so behandeln wie Jesus. Als seinen Sohn, als seine Tochter, weil er Jesus so behandelt hat, wie es du es verdient hast, eigentlich den Verbrecher, den er richten musste in seiner Gerechtigkeit. Johannes 1 sagt uns, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in der Seine, das heißt zu seinem Volk Israel zuerst und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Denen Gott neues, geistiges Leben geschenkt hat. Das ist Gottes Angebot an dich heute Morgen, vor allem anderen. Wie kann dieser Austausch stattfinden? Sein Leben für mein Leben. Wie kann dieses Angebot wirksam werden für dich persönlich? Indem du es annimmst für dich im Glauben, indem du dich Jesus anvertraust, indem du dein Vertrauen von dir selbst wegsetzt, deine Selbstgerechtigkeit, mit der du dich irgendwie zu Gott hinverdienen willst, sagst, oh, ich habe doch niemanden umgebracht und ich bin doch immer noch ein besserer als der Kerl, der neben mir sitzt. Kannst du alles knicken, setz dein Vertrauen weg von deiner Selbstgerechtigkeit auf Jesus allein und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen, als dein Retter und dein Herr, der da das Sagen haben darf in deinem Leben. Hast du das schon getan? Hast du dich schon jemals persönlich zu Jesus bekehrt? Wenn nicht, dann möchte ich dich im Namen Jesu heute Morgen einladen, das zu tun. So wie die Apostel gesagt haben im 2. Korintherbrief, wir sind Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus sprach zu dem Gelähmten, sei guten Mutes. Kind, deine Sünden sind vergeben. Das war das einzige Wort, was der Gelähmte zu diesem Zeitpunkt hatte. Wie gesagt, er wusste nicht, ob noch mehr kommt oder nicht. guten Mutes, obwohl er gelähmt ist, bewegungslos auf diesem Bett liegt? Geht es? Guten Mutes, sei guten Mutes. Deine Sünden sind vergeben. Ich glaube, dass dieser Gelähmte in dem Moment ein glücklicher Mensch war. Ist diese Last seiner Lebensschuld von seiner Schulter abgefallen. Strahlend in seinem Gesicht wahrscheinlich. Er war versöhnt mit Gott. Gemeinschaft mit Gott erfahren. Geistlich daheim. Ich glaube, abgesehen von Jesus war er wohl der glücklichste Mensch in diesem Haus. Ein glücklicher Gelähmter in Beziehung mit Gott, der Vergebung erfahren hat, der befreit ist von seiner Schuld. Gelähmt sein und glücklich sein dabei, geht das? Ich möchte euch ein kurzes Video vorspielen von der Joni Erickson. Eine Frau, die seit einem Unfall als Teenager gelähmt ist. Gerade den Kopf bewegen kann, die Hände so, der Arme so ein bisschen. Chronische Schmerzen hat, Krebs hatte, die jeden Morgen mit Schmerzen aufwacht. Und für mich ist sie einer der größten Zeuginnen unserer heutigen Zeit. Ich bewundere diese Frau. Und wenn ihr irgendwie Gelegenheit habt, auf YouTube was anzusehen oder was zu lesen oder was zu hören von ihr, ist absolut wert, ihr zuzuhören. Mach mal so einen ganz kurzen Videoausschnitt.
Day. Isn't it wonderful to be with Jesus? Oh, and what awesome worship. I tell you what, I was back there and I'm ready to jump up out of my wheelchair and I'm ready to dance. Hallelujah. I couldn't get my arms much higher than this because I'm a quadriplegic. All but one day, those hands are going to go straight up in the air. Praise God. Yeah, yeah, yeah.
Sie hat gesagt, sie kann die Arme nicht höher heben. Also, aber eines Tages wird sie das und sie wird Gott und Jesus preisen. Hat diese Frau Freude? Obwohl sie gelähmt ist? Hat kein einfaches Leben. Ist auch sicher nicht immer gut drauf. Aber sie ist glücklicher als die meisten gesunden Menschen, würde ich sagen. Weil sie Jesus erlebt hat. Weil sie Vergebung erfahren hat und Jesus gerade in ihrem Leiden erlebt hat. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Gelegenheit habt, hört ihr mal zu. Es gibt auch Videos mit Untertiteln und mit deutscher Übersetzung. Die Frau hat was zu sagen, gerade wenn du durch eine schwierige Zeit gehst. Sie hat Jesus erfahren in ihrem Leid. Und wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt, wenn es dir schlecht geht, such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen, dann geht es dir auch wieder besser. Und das macht sie. Sie hat so einen ganzen Verein versucht, behinderten Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, Rollstühle für Menschen in Entwicklungsländern zu organisieren und so weiter und so fort. Aber sie ist ein Zeugnis, dass wahres Glück nicht von unseren Umständen abhängt, sondern vor allem von der Beziehung mit Jesus Christus. Lasst uns zum Abschluss noch diese Gruppe der Schriftgelehrten ansehen, über die haben wir noch nicht gesprochen. Die waren da, um Jesus zu prüfen. Die denken mit. Und sie erkennen, was Jesus beansprucht zu sein. Seht hier im Vers 3. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Markus überliefert uns den ganzen Gedankengang, den sie hatten. Markus 2, Vers 7. Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Das stimmt. Sie erkennen, indem Jesus beansprucht, Sünden zu vergeben, beansprucht er Gott zu sein. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus ist wahrhaftig und er ist Gott, oder Jesus ist ein Lügner und ein Gotteslästerer, weil er nur ein Mensch ist, der sich selbst zu Gott macht. Und das war natürlich die Sicht der Schriftgelehrten, die sie von ihm hatten. Selbe sehen wir in Johannes 10. Da ist auch so ein Streitgespräch zwischen den jüdischen Leitern und Jesus. Und da sagen die jüdischen Leiter, wenn du der Christus, der Messias, auf Griechisch bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Und die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Und so weiter. Und dann sagt er, ich gebe den meinen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich und der Vater sind eins. Und dann lesen wir, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Und die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Es gibt Leute, die behaupten, Jesus hat nie beansprucht, Gott zu sein. Unsere muslimischen Freunde zum Beispiel. Jesus hat nie beansprucht, Gott zu sein. Nee, das ist unehrlich. Lies das Evangelium. Lies, was Jesus gesagt hat, unvoreingenommen. Ja, Jesus hat nicht direkt gesagt, hallo, ich bin Gott. Aber den religiösen Leitern seiner Zeit, denen war völlig klar, dass Jesus beansprucht hat, Gott zu sein. Und die haben ihn letztendlich gekreuzigt dafür als Gotteslästerer. Nur einer kann Sünden vergeben und das ist Gott. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sagt uns auch was über ihn, oder? Als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Also Jesus kannte ihre Herzen erstmal. Er kennt auch unsere Herzen. Das ist manchmal eine unbequeme Wahrheit. Wir können uns nicht vor ihm verstecken. Auf der anderen Seite ist es wunderbar befreiend, wir müssen uns nicht vor ihm verstecken. Wir können total offen und ehrlich mit ihm sein, weil er weiß sowieso alles über uns. Und das finde ich befreiend. Und ich darf wissen, er kennt mich in- und auswendig und trotzdem liebt er mich. Und trotzdem nimmt er mich an. Und trotzdem steht er zu mir. Das bringt mir eine unheimliche Geborgenheit. Aber was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was denkt ihr, was ist leichter zu sagen? Ja, zu sagen.
Ja. Das andere erfordert dann sofort irgendein Kennzeichen, dass da was passiert.
Genau.
Genau,
so zu sagen ist es sicher einfacher, deine Sünden sind vergeben, weil das kannst du nicht sehen. Zu sagen, steh auf und geh umher, das ist sofort nachprüfbar, oder? Das ist sehr sichtbar. Und deswegen sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu den Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in ein Haus. Also diese Heilung war ein Zeichen, damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Damit ihr wisst, dass ich der Sündenvergeber bin, dass ich Gott bin, gebe ich euch dieses Zeichen. Steh auf und geh. Jesus war der Gottmensch, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und so genauso wie diese ganzen anderen Zeichen, dass er Vollmacht hatte über die Dämonen, Vollmacht über den Wind und die Wellen, über Krankheit. Was ist das für einer, dass sogar der Wind und die Wellen ihm gehorchten? Ja, auch da gibt es nur eine vernünftige Antwort. Er ist der Schöpfer. Er ist Gott. Und er stand auf und ging in sein Haus. Hey, ein Wort des allmächtigen Schöpfers und dieser Mann war geheilt. Jesu Wort ist mächtig. Gottes Wort ist mächtig. Es vollbringt es, wozu es gesandt ist. Hey, mit seinem Wort hat er alles, was existiert, in Existenz gesprochen. Im Kolosserbrief lesen wir, in Jesus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das ist unser Jesus, er ist unser Herr und unser Gott. Und sein Gebot ist unsere Befähigung. Jesus sagt uns nie etwas, wozu er uns nicht auch zurüstet. Konnte der Gelähmte aus sich aus aufstehen und umhergehen? Nee, oder? Kann ich meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Nee. Kann ich vergeben aus eigener Kraft? Kann ich Versuchungen widerstehen aus eigener Kraft? Nee, meistens nicht. Ich bin ein schwacher Mensch. Aber Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Wenn ich sein Wort im Glauben annehme und im Vertrauen auf ihn auslebe, wenn ich ihm gehorsam bin, aus seiner Kraft, der in mir lebt, dann kann ich das tun. Und Jesus will deine Gelähmtheit auch überwinden, was immer das in deinem Leben gerade ist, was dich lähmt. Wirst du dich ihm hingeben? Wirst du dich ihm anvertrauen? Wirst du dein Ja dazu geben? Und Gehorsamschritte machen, Glaubensschritte machen auf sein Wort hin. Steh auf und geh umher. Und dieser Gelähmte stand auf, nahm sein Bett und ging zurück in seine Familie. Die haben sich ja schön geschaut, wie er da heimgekommen ist, sein Bett heimgetragen hat. Als aber die Volksmengen sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Sie waren voll Ehrfurcht, voll Lobpreis für Gott. Und Jesus und alles, was er getan hat, hat immer Gott die Ehre gegeben und Gott Lob gebracht. Und daran erkennen wir auch, ob wir oder jemand anderer etwas aus seinem Geist tut oder aus Selbstsucht. Gottes Geist will immer Jesus und den Vater verherrlichen und nie uns Menschen, nie uns in den Mittelpunkt stellen. Dieser Gelähmte vertraute Jesus und seinem Wort und er ging versöhnt und heil nach Hause. Wie wirst du heute Morgen nach Hause gehen? Brauchst du Vergebung oder Heilung oder Befreiung? Gibt es was in deinem Leben, das dich lähmt? Bringst du Jesus? Er ist der Messias. Er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist dein allmächtiger Schöpfer. Und er will dein Herr und dein Retter sein. Und so nochmal die Einladung zum Abschluss. Gibt es irgendjemanden, der Jesus einladen will, in sein Leben zu kommen heute Morgen? Kannst du mit einem ganz einfachen Gebet tun? Wenn du sagst, Jesus, ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich dich brauche. Ich möchte mich jetzt dir anvertrauen. Komm in mein Leben. Vergib mir. Und sei du der Chef in meinem Leben ab heute. Ich will dir nachfolgen. Gibt es jemanden, der das tun will? Amen. Sag ihm das in deinem Herzen. Gibt es irgendwas, was dich lähmt in deinem Leben, eine Sünde, mit der du kämpfst? Brauchst du Heilung? Sag ihm das in deinem Herzen. Und wenn du Gebet brauchst von Geschwistern, dann geh auf einen Bruder, auf eine Schwester zu, sag, hey, kannst du für mich beten? Machen wir alle gern. Derselbe Jesus, der damals in diesem Haus war, ist heute hier bei uns. Mit all seiner Liebe, mit all seiner Vollmacht. Also, Lasst uns Gebrauch machen davon. Lasst uns es nutzen. Lasst uns ihn einladen, in unserem Leben zu wirken. Amen. Wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Und ja, in dem habt ihr eine gute Gelegenheit, mit ihm im Gespräch zu sein. Und wie gesagt, wenn ihr persönliches Gebet haben möchtet, kommt auf uns zu. Bernd sitzt da, Margarita, Markus, ich. Ach, jeder betet gern. Jeder hat die Lizenz zu beten. Und ich möchte zum Abschluss auch noch gern für den Jochen beten. Er hat darum gebeten, dass wir als Gemeinde für ihn beten. Er hatte ja, interessante, wie soll man sagen, Begegnungen als Lehrer in der Schule mit Anfeindungen, mit Gesprächen, die er haben wird mit dem Direktor jetzt auch diese Woche. Und lasst uns eins machen und auch dafür beten. Herr, wir sind so dankbar, dass du der bist, der du bist. Wir glauben, dass du Gott bist. Wir sagen wie Thomas zu dir, mein Herr und mein Gott und mein Retter. Und so, Vater, wollen wir dir unser Leben hinhalten. Bitten, dass du in unserem Herzen wirkst. Und wir wollen dir den Jochen anbefehlen, Vater, mit seiner Situation an der Schule, Vater. Du kennst die Schüler, die es betrifft. Du kennst auch die Direktoren, Vater. Ich möchte einfach beten, dass du diese Gespräche segnest, dass du Jochen beschützt, dass du ihm vorangehst, dass du ihm Weisheit schenkst, Vater, und dass du ihm auch deine Autorität schenkst, wenn er als Lehrer in die Klassen geht. Ich bete das auch für alle anderen Lehrer, die hier unter uns sind, Vater. Segne sie und rüste sie aus, Vater. So ein wunderbarer Dienst, hinzugehen und jungen Menschen zu dienen. Ich bete besonders auch für die Religionslehrer, die von dir erzählen dürfen. Segne sie, Vater. Gib ihnen deine Worte. Schenk, dass Menschen berührt werden. Und Vater, ich möchte beten, begleite uns alle mit deinem Segen, mit deinem Angesicht, mit deiner spürbaren Gegenwart diese Woche. Wir wollen uns dir anbefehlen. Begleite uns, wenn wir rausgehen. Zurück zu unserem Leben, zu unserem Job, zu unseren Sportsfreunden, zu all den Menschen, denen wir begegnen werden. Füll uns mit dir, damit wir deine Zeugen sein können. Und ich möchte auch beten, wenn wir diese Woche wieder rausgehen und Kehlen mit Menschen, die dich noch nicht kennen, Zeitungen in Postkasten schmeißen, die von dir erzählen. Vater, berühr du die Herzen dieser Menschen. Wir sehnen uns, dass Menschen dich kennenlernen und dass du sie zu dir ziehst. Wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen dich gemeinsam mit uns anbeten, denn du bist es wert und wir lieben dich. Du bist wunderbar, Herr. Danke, dass wir heute wieder so einen kleinen Ausschnitt aus deinem Herzen sehen konnten, Herr Jesus. Du bist wunderbar, segne uns und begleite uns. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.